Heute Morgen möchte ich euch die Geschichte von den heiligen sechs Königen erzählen. Mir ist klar, dass ihr denkt, ich wäre etwas verwirrt und dass die Geschichte in die Weihnachtszeit gehört, nicht in die Osterzeit, genauso wie auch die Schriftlesung und der Vers am Anfang und das Lied, das wir gerade gesungen haben. Und genauso, dass es drei Könige waren und nicht sechs. Aber das stimmt nicht. Auch wenn die Geschichte der drei Könige jedes Jahr in Weihnachtsliedern und auf Weihnachtskarten lebendig wird, beruht sie doch eher auf Traditionen als auf dem biblischen Bericht. Diese Geschichte steht im zweiten Kapitel des Matthäusevangeliums. Wir erfahren, dass weise Männer, keine Könige, aus dem Morgenland das neugeborene Christuskind in Bethlehem suchten. Ein Teil der Geschichte erzählt uns, dass sie Geschenke mitbrachten. Und die Geschenke werden sogar für uns beschrieben. Sie brachten drei Geschenke mit. Daraus hat sich die traditionelle Zahl von drei Besuchern entwickelt. Denn wer würde schon ein Neugeborenes besuchen und kein Geschenk mitbringen? Also, ich meine, abgesehen von mir. Aber vielleicht haben einige der Weisen die Geschenke ja gemeinsam besorgt. Immerhin waren es ziemlich teure Geschenke. Oder vielleicht hat ja einer sogar zwei Sachen mitgebracht. Vielleicht ja Weihrauch in einem goldenen Gefäß. Kann ja sein. Aber das sind alles nur Vermutungen und Spekulationen. Und obwohl es mir heute Morgen nicht um die Weisen aus dem Morgenland und die Weihnachtsgeschichte geht, werden wir trotzdem genau dort beginnen. Nehmen wir die Geschichte in Matthäus 2, Vers 1 und 2 auf und sehen wir uns einen König an, der verehrt wurde. Wir lesen dort nämlich, als Jesus geboren war, in Bethlehem in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Wir wissen nicht viel über diese Weisen, aber aus diesen beiden Versen wissen wir, dass sie aus dem Osten kamen. Morgenland ist Osten. Und die meisten Gelehrten sind der Meinung, dass dies bedeutet, dass die Weisen ihre Reise in Persien begannen. Wir wissen, dass sie einem Stern folgten. Das muss jetzt nicht unbedingt bedeuten, dass sie in Mercedes gefahren sind. Und wir wissen, dass sie ein Ziel für ihre Reise hatten. Sie wollten den neugeborenen König der Juden anbeten. Wenn wir heutzutage von Anbetung reden, dann denken wir in der Regel an das, was sonntagmorgens im Gottesdienst geschieht. Mit allem, was so dazugehört. Die Musik, die Predigt, die Ansagen, die Zeugnisse, die Kollektensammlung. Naja, manchmal denken wir auch einfach nur an die Musik bei Anbetung. Aber das ist nicht das, was die Weisen darunter verstanden haben. Seht euch mal den Bericht aus Matthäus 2 an, und zwar die Verse 9 bis 11. Dort können wir darauf achten, was geschah, als die Weisen Jesus fanden. Dort schreibt Matthäus nämlich, als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Das Erste, was hier auffällt, ist, sie waren hoch erfreut. Es war nicht etwas, wozu sie gezwungen wurden, sondern etwas, was sie mit einem glücklichen Herzen taten. Sie wollten unbedingt den neugeborenen König anbeten und sie freuten sich, als sie in seiner Nähe waren. Was ist das schön, wenn unsere Anbetung genauso aussieht, wenn wir uns darüber freuen, Jesus zu begegnen, wenn wir uns darüber freuen, in den Gottesdienst zu kommen. Wir lesen auch, dass sie sich vor ihm verneigten und ihn anbeteten. Aber das war mehr als ein einfaches Niederknien. Es war eine Anerkennung, dass dieses Kind ihrer Anbetung würdig war. Sie sagten nicht nur, dass sie Jesus anbeten wollen, sondern sie zeigten es auch, indem sie sich vor ihm verneigten. Ehrlich gesagt, gibt es Zeiten, in denen ich in einem Gottesdienst bin, aber nicht anbete. Mein Körper ist da, aber mein Geist ist ganz woanders. Manchmal denke ich über meine Predigt nach, die ich dann demnächst halten werde. Oder ich analysiere, was im Gottesdienst passiert. Ist die Musik zu laut oder nicht laut genug? Ist der Raum zu warm oder nicht warm genug? Muss ich die Fenster öffnen oder schließen? Vielleicht sehe ich, wie jemand hereinkommt und nach einem Platz sucht und ich frage mich, ob ich aufstehen und ihnen einen zeigen soll. Oder ich frage mich, warum jemand nach der Hälfte des Gottesdienstes einfach aufsteht und geht. Das sind so die Dinge, die mir manchmal im Gottesdienst durch den Kopf gehen. Das sind vielleicht nicht die Dinge, über die du am Sonntagmorgen nachdenkst. Vielleicht bist du gedanklich noch beim stressigen Morgen, weil das Aufstehen nicht so gut geklappt hat und die Kinder nicht ordentlich mitgemacht haben. Oder es gibt Probleme auf der Arbeit, die dich beschäftigen. Oder du fragst dich, wie du die Rechnung bezahlen sollst, die morgen fällig ist. Oder du fragst dich, was für ein komisches Geräusch dein Auto gemacht hat, als du zur Gemeinde gefahren bist. Oder vielleicht findest du die Musik zu laut oder nicht laut genug. Oder den Raum zu warm oder nicht warm genug. Und du denkst, dass der Gerrit endlich mal was dagegen machen sollte. Ich denke, ihr kennt das. Anstatt anzubeten, gleitet man aus der Anbetung heraus. Die Gedanken schweifen ab und man konzentriert sich kein Stück mehr auf Gott und den wahren Grund, weshalb wir eigentlich hier sind. Und schon wird klar, dass Anbetung irgendwie auch etwas mit einer Entscheidung, Engagement und Kosten zu tun hat. Denn wenn wir merken, dass wir im Gottesdienst gedanklich abdriften, müssen wir versuchen, wieder zurückzukommen. Wir müssen ganz bewusst in den Gottesdienst einsteigen. In Matthäus 2 lesen wir, dass die Weisen Jesus als Zeichen ihrer Anbetung Geschenke gebracht haben. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und ohne jetzt die damaligen Preise zu kennen, bin ich mir absolut sicher, dass das nicht die billigsten Geschenke waren. Es wäre ein leichtes für sie gewesen zu sagen, nun ja, es hat uns schon viel gekostet, hierher zu kommen, da müssen wir nicht auch noch Geschenke mitbringen. Ganz im Ernst. Sie mussten auf der langen Reise ihre Kamele füttern und auch selbst irgendwas essen. Und halb im Ernst, selbst die Nutzung von Airbnb und das Essen in Fastfood-Restaurants wäre ziemlich teuer gewesen. Aber völlig unabhängig davon, was es sie schon gekostet hatte, überhaupt nur dorthin zu kommen und Jesus anzubeten, brachten sie auch noch Geschenke mit. Und jedes dieser Geschenke hatte einen Bezug dazu, wer Jesus war und wer er werden würde. Gold war traditionell das Geschenk für einen König. Es wird erzählt, dass sich in Persien niemand dem König nähern durfte, ohne ihm vorher ein Goldgeschenk zu überreichen. Ist nicht schlecht, der König zu sein, ne? Und so müssen wir uns daran erinnern, dass das Kind in der Wiege auch der König der Könige war. Das zweite Geschenk war Weihrauch, eine Art von Räucherwerk. Ein Räucherwerk, das im Tempelgottesdienst verwendet wurde. Tatsächlich wird es im Alten Testament als eine Art von Opfergabe erwähnt. Das war also ein Geschenk für einen Priester, der dem Volk den Weg zu Gott öffnen sollte. Und das dritte Geschenk war Myrrhe, die von den Juden mit Aloe vermischt wurde, um ihre Toten einzubalsamieren. Das war also ein Geschenk für denjenigen, der für uns sterben würde. Diese drei Geschenke brachten die Weisen Jesus zur Geburt. Diese Geschenke waren ihr Zeichen für ihre Anbetung. Und dabei gibt es drei Dinge, die wir wissen sollten. Erstens, damit sie Jesus als König anbeten konnten, mussten sie zunächst eine Entscheidung treffen. Ich weiß es nicht genau, aber ich würde vermuten, dass die Weisen nicht die einzigen waren, die den Stern gesehen haben. Nichts deutet darauf hin, dass der Stern verdeckt war oder im Dunkeln lag. Und vielleicht waren sie nicht einmal die einzigen, die die Bedeutung des Sterns erkannt hatten. Aber der Bibel zufolge waren sie die einzigen, die sich dazu entschieden haben, ihm zu folgen. Zweitens, sie mussten Engagement zeigen, um Jesus anzubeten. Wir wissen nicht, wie lange für sie die Reise gedauert hat und wie viel sie gekostet hat, aber sie waren entschlossen, Jesus zu verehren. Und sie waren bereit, alle damit verbundenen Unannehmlichkeiten auf sich zu nehmen, um den neugeborenen König zu finden und zu ehren. Es war ihnen wichtig. Und drittens, sie mussten einen Preis dafür zahlen. Ja, ich habe schon gesagt, dass die Geschenke teuer waren und dass auch die Reise mit Kosten verbunden war. Ist also nichts Neues. Aber als die Weisen beschlossen, Gott zu gehorchen und nicht wieder bei Herodes vorbeizugehen, mussten sie noch mehr dafür zahlen. Sie weigerten sich, Jesus an Herodes auszuliefern, und damit brachten sie ihr Leben in Gefahr. Denn ich glaube nicht, dass Herodes besonders begeistert davon war. Und ganz praktisch wird uns gesagt, dass sie einen anderen Weg nach Hause nahmen, um Herodes nicht noch einmal zu begegnen. Ich habe es jetzt nicht auf Google Maps nachgeguckt, aber ich vermute mal, wenn sie dem Stern den direkten Weg gefolgt sind, war der Rückweg weiter. Sie mussten einen Umweg gehen, also noch mehr Kosten, noch mehr Zeit. In Verbindung mit ihrer Anbetung des Königs trafen sie also eine Entscheidung, zeigten Engagement und zahlten einen Preis dafür. Erst in der letzten Woche seines Lebens wurde Jesus wieder als König bezeichnet. Dies geschah an dem Tag, den wir heute als Palmsonntag bezeichnen und nächste Woche feiern. In Johannes 12, Vers 12 bis 15 lesen wir: Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem käme, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosianna, gelobt sei der, der kommt in dem Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und ritt darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion. Siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Die Jünger müssen an diesem Tag sehr aufgeregt gewesen sein. Es sah so aus, als ob alles, worauf sie gewartet und wovon sie geträumt hatten, jetzt in Erfüllung gehen würde. Denn hier sehen wir, dass Jesus ein König war, der anerkannt wurde. Uns wird berichtet, dass der Einzug Jesu in Jerusalem an jenem Tag die Erfüllung einer Prophezeiung war. Und zwar einer jahrhundertealten Prophezeiung aus Sacharja 9, Vers 9, wo es eben heißt: Du Tochter Zion, freue dich sehr. Das sollten wir vielleicht nächste Woche singen, ne? Du Tochter Zion, freue dich sehr. Du Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Es muss eine beeindruckende Szene gewesen sein. Die Menge wurde von der Aufregung mitgerissen. Das heißt, dass sie Palmzweige und Kleidungsstücke vor den Esel legten, auf dem Jesus ritt. Sie legten ihm gewissermaßen den roten Teppich aus. Es scheint so, als wäre Jesus an diesem Tag ein König gewesen, der angenommen wurde. Aber was an diesem Tag geschah, war wirklich nur eine Eintagsfliege. Es hat nicht den Anschein, dass sich das Leben der Menschen in der Menge radikal verändert hätte. Die Anhänger Jesu sahen dies als ein entscheidendes Ereignis an. Sie dachten, es wäre ein Wendepunkt in Jesu Wirken und in seiner Mission. Aber wir sehen nicht, dass sich Leben verändert haben. Vielleicht ein paar Einzelne, aber nicht im Großen. Diejenigen, die Jesus an diesem Tag zujubelten, waren eine Woche später, als er verhaftet und gekreuzigt wurde, auffallend abwesend. Wir wissen nicht, was in den Köpfen derer vorging, die sich an diesem Tag versammelten, um Jesus zu empfangen. Aber wir wissen drei Dinge. Um Jesus anzuerkennen, mussten sie eine Entscheidung treffen. Niemand hat sie gezwungen, Jesus zu preisen. Vielleicht waren sie einfach nur von dem Moment ergriffen, aber letztendlich war es ihre eigene Entscheidung. Es waren an diesem Tag ja auch nicht alle Menschen in Jerusalem beeindruckt von dem, was da geschah. In Lukas 19, Vers 39 und 40 lesen wir: Und einige Pharisäer in der Menge sprachen zu ihm: Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Er antwortete und sprach: Ich sage euch, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. Wir kennen solche Menschen, die Jesus einfach nur anerkannten. Sie sagen vielleicht sogar, dass sie Jesus lieben. Aber wie bei den Menschen auf der Straße an jenem Tag, führt das nicht bei allen zum nächsten Schritt. Und so sehen wir, dass das eben nicht alle Leute waren, die eine Entscheidung für Jesus getroffen haben. Einige trafen auch eine Entscheidung gegen ihn. Zudem gab es an diesem Tag ein Problem mit dem Engagement. Während sich die Weisen durch ihr Engagement auszeichneten, zeichnen sich diese Leute eher durch ihren Mangel an Engagement aus. Es scheint, als wären sie in der Geschichte dabei gewesen und dann nicht mehr. Nachdem sich die Aufregung gelegt hatte, gingen sie nach Hause und dachten nicht weiter über Jesus nach. Jesus warnte seine Jünger vor einer solchen Einstellung. Als er in Lukas 9, Vers 62 zu einem Mann sagte, da ist es im Prinzip so etwas, was er meinte. Dort heißt es, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Wer mal total begeistert ist und dann wieder nicht mehr, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Wer sich für Jesus entscheidet, sollte das auch wirklich tun. Und sich wirklich für Jesus zu entscheiden, erfordert Engagement und kommt in einem veränderten Leben zum Ausdruck. Daher gab es für diejenigen, die dieses Engagement vermissen ließen, auch einen Preis, den sie zahlen mussten. Und der Preis war für sie letztlich eine verlorene Ewigkeit. Das nächste Mal, dass Jesus als König bezeichnet wird, war nur eine Woche nach seinem triumphalen Einzug. Und wir sehen, dass Jesus ein König war, der abgelehnt wurde. Ich frage mich immer, wie viele von denen, die am Palmsonntag in der Menge waren, auch am Karfreitag in der Menge waren. Greifen wir den Bericht des Johannes in Johannes 19, Vers 14 und 15 auf. Er schreibt da, es war aber am Rüsttag für das Passafest, um die sechste Stunde. Und er spricht zu den Juden, seht, das ist euer König. Sie schrien aber, weg, weg mit dem, kreuzige ihn. Spricht Pilatus zu ihnen, soll ich euren König kreuzigen? Die hohen Priester antworteten, wir haben keinen König als den Kaiser. Wenn du die Geschichte von Karfreitag kennst, dann weißt du, wie Jesus vor den römischen Statthalter Pilatus gestellt wurde. Pilatus wollte mit dieser Farce nichts zu tun haben. Er versuchte sogar, Jesus freizulassen. Erst ordnete er an, dass Jesus ausgepeitscht werden sollte, um die Menge zu beruhigen. Aber das klappte nicht. Dann bot er an, Jesus freizulassen, weil es doch Passafest war. Aber auch das funktionierte nicht. Wir lesen in Lukas 23, Vers 13 bis 16. Pilatus aber rief die hohen Priester und die Oberen und das Volk zusammen und sprach zu ihnen, ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht als einen, der das Volk aufwiegelt. Und siehe, ich habe ihn vor euch verhört und habe an diesem Menschen keine Schuld gefunden, deren wegen ihr ihn anklagt. Herodes auch nicht, denn er hat ihn zu uns zurückgeschickt. Und siehe, er hat nichts getan, was den Tod verdient. Darum will ich ihn schlagen lassen und losgeben. Aber das Ergebnis lesen wir in Vers 18. Da schrien sie alle miteinander, hinweg mit diesem, gib uns Barabbas los. Wir wissen, dass nicht alle in der Menge Jesus an diesem Tag ablehnten. Es wird uns gesagt, dass es später am Kreuz eine Gruppe seiner Anhänger gab, die sich mit seiner Mutter zusammen am Fuß des Kreuzes versammelt hatte. Und zumindest einer der Soldaten verkündete an diesem Nachmittag die Unschuld Jesu. Und wir wissen, dass selbst Judas, der ihn verraten hatte, so sehr von Reue über seine Tat erfüllt war, dass er sich das Leben nahm, was jetzt natürlich auch nicht richtig war. Aber der Großteil der Menge lehnte Jesus als König ab. Wir wissen nicht, was ihnen an diesem Tag durch den Kopf ging, aber wir wissen, dass es eine Entscheidung war, als sie Jesus ablehnten. Niemand hat sie gezwungen, Jesus abzulehnen. Sie haben es selbst getan. Und sie zeigten Engagement. Sie waren nicht untätig. Sie ergriffen die Initiative und sie handelten. Sie zeigten sehr viel Engagement, als sie in Lukas 23, Vers 21 riefen, kreuzige, kreuzige ihn. Aber Engagement, das in die falsche Richtung geht, ist Zielverfehlung und damit eine Katastrophe. Und sie zahlten einen Preis für ihre falsche Entscheidung und für ihr fehlgeleitetes Engagement. Einen Preis, den sie in Matthäus 27, Vers 25 sogar selbst genannt haben. als sie schrien, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Schrecklich. Und so kam alles auf Pilatus an. Pilatus, der die letzte Autorität besaß. Er hätte Jesus freilassen können. Aber in Johannes 19, Vers 16 bis 19 wird uns berichtet, da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Und so endet die Geschichte von Karfreitag mit einem König, der getötet wurde. Das war nicht das erste Mal, dass jemand Jesus töten wollte. Wenn wir zum Anfang der Weihnachtsgeschichte zurückkehren, da erfahren wir, was geschah, nachdem die Weisen auf ihrem Heimweg Jerusalem umgingen. In Matthäus 2, Vers 16 lesen wir, als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Kinder in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. Und so endet die Geschichte damit, dass Herodes seinen Wunsch nachträglich noch erfüllt bekam. Die Weisen stellten die Frage, wo können wir den König der Juden finden? Und Pilatus antwortete mit dem Zeichen, das er an das Kreuz genagelt hatte. Jesus von Nazareth, der König der Juden. Wir sehen hier die Reaktion eines Mannes, der tatsächlich Engagement zeigte. Gutes Engagement. Er ließ es den jüdischen Führern nicht einfach so durchgehen. Er wies darauf hin, dass Jesus der König der Juden ist. Er hängte dieses Schild ans Kreuz und nahm damit den Unmut der aufgebrachten Juden auf sich. Aber es war letztlich die falsche Entscheidung, die die Oberhand behielt. Ihm war klar, dass er Jesus nicht töten sollte. Er hatte ein paar halbherzige Versuche unternommen, ihn zu retten. Er wollte ihn nicht töten. Aber letztlich traf er die falsche Entscheidung. Denn er tat das, von dem er wusste, dass es falsch war. Ungeachtet dessen, was Pilatus dachte, zwang ihn niemand, Jesus zu töten. Er war die höchste Autorität in Palästina. Das gab er selbst zu, als er Jesus in Johannes 19, Vers 10 sagte, »Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen?« Und auf sein Wort hin wurde Jesus gekreuzigt. Und er war zwar nicht derjenige, der Jesus ans Kreuz genagelt hat, aber Jesus wurde auf seinen Befehl hin gekreuzigt. Und obwohl er versuchte, sich von jeder Schuld freizusprechen, musste er einen Preis zahlen. Und dieser Preis war, dass Pilatus für immer als derjenige bekannt sein würde, der für den Tod Jesu verantwortlich war. Aber auch wenn das Ende der Geschichte war, war es noch nicht das Ende. Denn das Schild am Kreuz war nicht das letzte Mal, dass Jesus in der Bibel als König bezeichnet wurde. Daher springen wir jetzt zu der letzten dieser Stellen und lesen in Offenbarung 19 in den Versen 11 bis 16. Dort steht, und ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Und er war angetan mit einem Gewand, das mit Blut getränkt war, und sein Name ist das Wort Gottes. Und ihm folgte das Heer des Himmels auf weißen Pferden, angetan mit weißem, reinem Leinen. Und aus seinem Mund ging ein scharfes Schwert, dass er damit die Völker schlage. Und er wird sie regieren mit eisernem Stabe. Und er tritt die Kelter voll vom Wein des grimmigen Zorns Gottes, des Allmächtigen, und trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte. König aller Könige und Herr aller Herren. Hier sehen wir es. Jesus war nicht nur ein König, der verehrt, anerkannt, abgelehnt und getötet wurde. Er ist auch ein König, der verherrlicht werden wird. Wir bekommen hier einen Einblick in die Zeit, die noch vor uns liegt. Ein Blick in die Zukunft. Und was sehen wir da? Wir sehen, wie der König, der getötet wurde, auf einem weißen Pferd sitzt und gerecht richtet. Er trägt gleich mehrere Kronen und kommandiert das Heer des Himmels. Und er ist nicht nur irgendein König, er ist der König der Könige und der Herr aller Herren. Dieser König bringt eine Entscheidung. Es ist eine endgültige Entscheidung im Kampf zwischen Gut und Böse. Dieser König zeigt Engagement. Er besiegt das Böse und wird zum gerechten Richter. Damals am Kreuz und noch viel mehr in der Zukunft bei seiner Rückkehr. Und dieser König verlangt einen Preis. Und dieser Preis ist nichts weiter als unser Leben, über das er als König regieren will. Aber wie konnte es dazu kommen? Nun, wenn ich richtig mitgezählt habe, dann sind es 5 Könige, die wir uns bisher angesehen haben. Angekündigt habe ich euch aber 6. Wir haben Jesus bisher als König gesehen, der verehrt, anerkannt, abgelehnt und getötet wurde. Und wir haben Jesus als König gesehen, der verherrlicht werden wird. Da fehlt also noch einer. Und von dem lesen wir in Offenbarung 1, Vers 5. Dort schreibt Johannes: Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Herr über die Könige auf Erden. Jesus Christus ist Herr über alle Könige auf Erden. Das wissen wir bereits. Er ist der König der Könige. Aber die Voraussetzung dafür feiern wir an Ostern, wenn wir uns daran erinnern, dass er der Erstgeborene von den Toten ist. Denn Jesus ist ein König, der auferweckt wurde. Nachdem Pilatus Jesus ans Kreuz hat nageln lassen, schien alles verloren zu sein. Aber dabei ist es nicht geblieben. Der Tod konnte Jesus nicht festhalten. Und diese wunderbare Tatsache führt zu 3 Dingen. Und alle 3 Dinge lassen sich in Römer 10, Vers 10 finden, wo Paulus schreibt: Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Es beginnt mit einer Entscheidung. Jesus als auferstandener König fordert von uns, dass wir uns für ihn entscheiden. Wir müssen von Herzen glauben, dass er als Sohn Gottes für unsere Sünden gestorben ist. Und zweitens fordert das von uns Engagement. Wir sollen bekennen, dass er als Sohn Gottes für unsere Sünden gestorben ist. Das kann durch Worte sein, muss auch manchmal. Es muss aber auch durch unser Leben sein. Denn wir sollen ihn zum Herrn unseres Lebens machen und mit ihm leben. Und drittens bringt es einen Preis. Auch wenn es eine Entscheidung und Engagement kostet, so ist es doch ein gewaltiger Preis, den wir dadurch gewinnen werden. Denn letztlich führt uns unsere Entscheidung für Jesus und unser Engagement in unserem Leben mit ihm zum ewigen Leben bei ihm. Jesus ist ein König, der verehrt, anerkannt, abgelehnt, getötet und auferweckt wurde. Und er ist ein König, der verherrlicht werden wird. Aber die Frage ist, wer ist er für dich? Jesus als König kostet dich eine Entscheidung und es kostet dich Engagement. Die Kosten sind groß. Du musst dich für ihn entscheiden und mit ihm leben. Aber wenn du das tust, dann bringt dir das einen großen Preis, nämlich ewiges Leben. Amen.